Willkommen zurück bei Solo in Plays. Schön, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt zu dieser für mich etwas besonderen Folge mit Tropf. Tropf war Mix, Kaspar Wiens, geiler Typ. Ich kenne ihn schon ultra lange und fand immer geil, was er am Pult gemacht hat. Und deswegen war er natürlich gesetzt auch hier für Solo in Plays. Wir haben so lange gequatscht, dass ich jetzt wieder eine Doppelfolge daraus gemacht habe. Heute hört ihr Teil 1 und nächste Woche am Montag kommt wieder Teil 2 raus. Und jetzt starten wir direkt rein. Viel Spaß mit der ersten Folge.
Hallo?
Hallo, hallo?
Hallo.
Ich sehe und höre dich.
Perfekt. Warte mal gucken, ob ich dich... Ich sehe dich auch.
Ha.
Ist ja verrückt. Na, ist das deine Küche?
Genau.
Da wird gekocht, ne?
Das ist mein Schlafzimmer, da bin ich gerade aus dem Bett gekrochen. Nee, genau, da wird gekocht.
Perfekt.
So, jetzt mache ich das doch auch schon mal. So, geil.
Geil. Ja, ey, ich freue mich, dass das klappt.
Ebenso.
Ja, dass wir hier mal so ein bisschen quatschen können. Denn wir kennen uns ja eigentlich irgendwie auch schon recht lang, aber hatten nie so richtig Zeit, irgendwie so viel miteinander zu quatschen.
Genau, ne? Wie das immer so ist am FOH, zwischen Aufbau und Show und Changeover mal kurz drei Worte und dann wieder ab im Bus.
Ja, über dich muss man wahrscheinlich gar nicht einführend so viele Worte verlieren, weil dich die meisten ja auch schon kennen. Zum einen als Produzent, aber natürlich irgendwie auch als Live-Mischer. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen die letzten 30 Jahre zusammenfassen.
Oh,
oder mal kurz erklären, dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so gemacht hast, grob. Und dann werden wir da ja auch immer noch im Detail irgendwie ein bisschen drüber sprechen.
Alles klar. Also, schönen guten Tag. Mein Name ist Tropf. Ich habe in den letzten 30 Jahren, also... Oh, das ist schwer, so weit auszuholen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Gehen wir, um meinen Werdegang so schnell wie möglich zu erzählen, gehen wir zurück ins Jahr 1989. Da lief im DDR-Fernsehen Beat Street und das war quasi die Initialzündung für mich, was Mucke angeht. Da bin ich so krass auf den Hip-Hop-Film gekommen. Hab mir sofort von den Dachböden meiner Nachbarn, die oben offen waren, einen Plattenspieler in Anführungsstrichen ausgeliehen. Hab mein Tape Deck genommen, hab angefangen Tape Loops zu machen. Immer, ne, wenn man so ein Beat hat auf einer Platte, dann nimmt man 4 Takte auf, dreht die Platte zurück, stoppt das Tape, startet das Tape, nimmt wieder 4 Takte auf und so weiter. Dann habe ich mir von meinem ersten zusammengesparten Taschengeld einen Battle-Mixer geholt, einen DJ-Mixer. Das war quasi mein erstes Mischpult. Und habe angefangen, so ein bisschen Mixe zu machen und habe gemerkt, das interessiert mich auch total, der technische Aspekt von Mucke. Habe dann mit 15 ein Praktikum im Chateau du Pape gemacht, was heute das Home-Studio ist in Hamburg. Das war meine erste Berührung mit professionellem Tonstudio. Während der Zeit habe ich schon angefangen mit Jan, also mit Jan Delay, / Icy Ice, mit dem ich seit ich 12 bin, befreundet bin, Mucke zu machen in unseren jeweiligen Kinderzimmern. Dann ging das immer weiter. Irgendwann habe ich mir mein erstes Keyboard gekauft. Dann habe ich mir irgendwann einen Sampler leisten können. Alles damals Avis Kleinanzeigen, was heute wahrscheinlich eine Zeitung, was heute eBay Kleinanzeigen ist. Dann habe ich über Jan Sam kennengelernt und Sammy Deluxe kennengelernt und habe dann angefangen, mit ihm und DJ Dynamite intensiver Mucke zu machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir unser erstes Demo gemacht haben mit, ich glaube, 6 Songs oder so, um das bei Plattenfirmen zu shoppen. Und die wollten das alle nicht haben. Dann haben wir gesagt, ja cool, dann bringen wir das selber raus. Jan hat gesagt, der hat uns damals gemanagt, ja cool, dann bringen wir das selber raus. Hat 50 Tapes gemacht, die wurden uns aus den Händen gerissen. Haben wir nochmal 50 Tapes gemacht, die wurden uns auf den Händen gerissen.
Sorry, auch noch im Kinderzimmer quasi überspielt von Hand oder habt ihr die irgendwie in Auftrag gegeben?
Die haben wir tatsächlich in Auftrag gegeben. Das war uns ein bisschen zu viel Arbeit. Die haben wir im Auftrag gegeben und sind dann gleichzeitig auch schon ins Basement eingezogen. Also die erste Hälfte von dem Demo haben wir noch bei Pladin Martin gemacht, ein Ex-Mitglied von den Beginnern. Und die zweite Hälfte haben wir dann schon im Eimsbusch Basement gemacht, wo ich mit Sammy dann zusammen gewohnt habe. Und ich bin dann parallel auch schon immer mit zu den Auftritten von Dynamite Deluxe gefahren, wo DJ Dynamite war der DJ, Sammy war der Rapper. Aber diese Auftritte fanden halt in Jugendhäusern statt meistens. Und da war dann am Mischpult eher der Sozialarbeiter als halt irgendein professioneller FOH-Mann. Und da war es dann besser, wenn da jemand steht wie ich, der wenigstens weiß, wie das klingen soll und ungefähr weiß, wie ein Mischpult funktioniert. Weil ich hatte dann, mein erstes Mischpult war ein Behringer Eurorack 16-Kanal und danach ein Mackie 24-Kanal, dann irgendwann mit Extension. Genau, und so bin ich dann auch losgefahren und bin immer mit zu den Auftritten gekommen. Und wir hatten dann wirklich sehr viele Auftritte, teilweise 150 Shows im Jahr in halt kleinen, winzigen Clubs und Jugendhäusern. Und so ging das immer weiter. Dann habe ich irgendwann angefangen, auch die Beginner zu mischen. Und dann 98 war die erste Nightliner-Tour. Und dann kam Jan Delay 2001. Das war dann die erste Tour mit eigener Produktion. Noch mit gesteckter PA, mit GAE Director oder so, die man mit Podesten stacken musste. Also danke Gott für Line Arrays.
Hast du dann auch selbst noch mit hingepurzelt?
Definitiv, ja.
Früher klar. Hat man irgendwie noch mal mehr insgesamt machen müssen, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Alles. Mikrofonieren, PA mit hinbauen, natürlich FOH-Platz aufbauen, Multicore ziehen, genau, all das. Damals stand ich immer noch am Truck, wenn die Türen aufgegangen sind. Mit Ausladen, mit Einladen, das ganze Ding, so. Ja, und so ging das weiter. Und parallel habe ich halt auch immer im Studio die Sachen fast ausschließlich, ging sich das so ein bisschen Hand in Hand. Also alles, was ich im Studio mitgemacht habe, habe ich auch live mit betreut. Also ich habe Beginner-Platten gemixt ab der Blast Action Hero und habe die live gemixt. Ich habe Sammy Deluxe und Dynamite Deluxe im Studio gemacht und live gemixt und dann irgendwann Jan Delay im Studio gemacht, produziert und gemixt und live gemixt. Also das waren quasi so meine Hauptjobs. Klar, nebenbei habe ich eine Zeit lang Materia betreut und jetzt mache ich noch Clouseau auch, aber eben zwischen Studio und Live reicht fast ein Künstler wie Jan Delay zeitlich, das irgendwie hinzukriegen.
Sido hast du auch mal gemacht, oder?
Sido habe ich auch mal gemacht, ja.
Ja, und 5 Sterne warst du, glaube ich, auch mal, aber wahrscheinlich ist die Liste irgendwie auch lang, ne? Aber
die Liste, ja, ich habe Dende einige Gigs gemacht. Also damals, muss man sagen, sind wir auch ganz viel mit 1-2, ne? Dendes Band damals und Doppelkopf und so rumgefahren und wurden so als Dreier-Bundle verkauft und da habe ich immer alle gemixt, so.
Ja.
Und dann, klar, habe ich irgendwann eine Zeit lang auch Dende gemacht, als das larger wurde. Und ich habe Sido, da habe ich den Marco Vujovic und seinen lieben Kollegen immer vertreten, wenn der keine Zeit hatte. Mhm. Und habe dann 2 Sommer, glaube ich, das gemacht. Materia habe ich ziemlich lange gemacht. 5 Sterne habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe mal eine Genetik-Saison gemacht. Die Liste ist auf jeden Fall lang. Mir fallen da bestimmt, aber ich habe bestimmt ein paar vergessen. Es tut mir leid.
Ja, ne, klar, ich kenne das auch. Manchmal, wenn man das dann so aufzählt, dann ist so, okay, stimmt, das gab es ja auch noch und das gab es auch. Aber ja, muss man auch manchmal ein bisschen Kram im Gehirn.
Ja.
Aber ist ja aber eigentlich immer auch ganz geil so, ne? Ich meine, wenn du Jan irgendwie kennst, seitdem ihr 12 wart und ihr dann irgendwie zusammen Mucke gemacht habt, dann zwar so, wie ich das jetzt mitgekriegt habe, erst mit Sammy dann oder Dynamite Deluxe erst losgefahren quasi und dann später erst mit Jan, aber das ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon über 25 Jahre her. Ihr arbeitet im Studio zusammen, kennst wahrscheinlich jede Note einfach, weil du es auch mit selbst schreibst und so ist natürlich das Beste auch, was passieren kann, wenn du das dann auch live mischt. Aber meine Frage, also das hast du jetzt eigentlich immer schon ein bisschen vorweggenommen, wie kam es dann dazu quasi, dass du vom Produzieren irgendwie damals dann das auch live gemacht hast? Vorher hast du ja wahrscheinlich irgendwie auch kaum live gemischt, ne? Oder hast du sowieso eher so einen Quereinstieg als quasi einzige Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt dieses Praktikum im Homestudio oder Chicherie?
Genau, Chateau du Pape, so hieß früher das Homestudio. Das war, ich habe ein paar Stationen ausgelassen. Also das Ding war, ich wollte unbedingt Studioarbeit lernen. So, das war mein Hauptfokus. Ich bin als Live bin ich mitgefahren aus der Notwendigkeit heraus sozusagen. Und das war ja auch relativ überschaubar. Ich habe ja damals nur Hip-Hop-Acts gemacht, die mit DJ und Mikrofon, ne? Also maximal 2 DJs und sagen wir mal 3 Mikrofone. Also hast du irgendwie 4, 7 Kanäle oder so. Das war ja noch relativ überschaubar. Das konnte ich mir so autodidaktisch beibringen. Da habe ich mir irgendwann mein kleines Wedge gekauft. Da hatte ich mein Effektgerät dabei und gut ist. Und ich wollte unbedingt Studioarbeit lernen. Und das war super schwierig zu der Zeit. Also mit 15 habe ich dieses Praktikum gemacht. Und dann, als ich mit der Schule fertig war, habe ich mich umgeschaut. Da gab es gerade eben SAE, glaube ich, zum Beispiel. Mhm. Da war ich beim Tag der offenen Tür. Da waren die noch irgendwo in so einem Industriegebiet. Ich weiß nicht, Hamburg, Harburg oder so. In einer Etage von einer Spedition. Also es war noch irgendwie, ich weiß, du weißt es vielleicht. Du warst ja auch da. Ich weiß aber nicht, wann.
Ich war da und, wie heißt denn das da noch? Da, wo es quasi zur Autobahn, zu den Elbbrücken irgendwie runtergeht. Da genau. Heidenkampsweg oder was? Da in der Ecke, ne? Genau, da war ich dann nämlich.
Genau. Damals. Und ich war da beim Tag der offenen Tür und da war es halt noch so, damals hatte ich schon ein MIDI-Studio, was quasi ebenwertig war zu dem MIDI-Studio, was es in der SAE gab, wo ich sagte, ja okay, ja. Dafür brauche ich jetzt nicht Tausende pro Semester ausgeben, das habe ich zu Hause. Der Ausbilder, der uns da durch die Räume geführt hat, war ein Ex-Funker von der Bundeswehr. Und dann war das Totschlagargument am Ende des Tags der offenen Tür, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen, dass wir wahnsinnig teuer sind, aber dafür haben wir ja auch ganz wenig Unterricht, dann könnt ihr nebenbei arbeiten. Und das fand ich sehr nicht sehr einleuchtend zu sagen, ja, ich weiß, wir sind sehr teuer, aber dafür bieten wir auch sehr wenig. Also habe ich das ausgeschlossen, dann bin ich zur Fachhochschule, da gab es einen Lehrgang, der hieß Medientechnik, das klang irgendwie einleuchtend für mich, da dachte ich, ja super, dann mache ich das. Stellte sich heraus, dieser Lehrgang war auch brandneu und hieß irgendwie 1,5 Jahre vorher noch Schiffsbauingenieur. Und die ersten 2 Jahre waren nur Physik und Mathematik. Und ich habe das mit Ach und Krach versucht, mich dann irgendwie da am Ball zu bleiben und habe noch Physik-Nachhilfe mir organisiert und so. Und dann ging das aber alles los mit der Mucke, Gott sei Dank, und auch mit dem Live-Ding. Und dann habe ich da auch das Handtuch geschmissen und habe Gott sei Dank im Thalia-Theater einen Praktikumsplatz in der Tonabteilung gekriegt und habe 6 Monate im Thalia in der Tonabteilung Praktikum gemacht. Und das war quasi das, wo ich am meisten in der Tiefe Tontechnik sozusagen gelernt habe.
Mhm. So live-spezifisch dann auch oder auch Dinge, die du dann auch im Studio einsetzen konntest?
Sowohl als auch. Also wir haben ja, also klar, ich habe da Bandschnitt gelernt. Das hat mir dann nicht mehr viel gebracht irgendwann, weil sehr schnell dann ich zu ADATS geswitcht bin. Also ich hatte früher auch eine Bandmaschine, 8-Spur Tascam. Aber das ging dann ja, war dann ja relativ schnell weg vom Fenster. Aber sowas habe ich da natürlich gelernt und auch eine Show fahren habe ich da gelernt. Also eine Theatershow fahren ist natürlich was ganz anderes als jetzt ein Rockkonzert oder ein Rapkonzert oder was auch immer zu fahren. Aber eben, Pult bedienen, darüber hinaus, was ich bis dato kannte. Ne? Und jemand, der einem wirklich mal erklärt, was ein Kompressor macht und was ein Limiter macht. Und genau.
Okay, das war dann aber auch zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich auch schon ein bisschen live unterwegs warst. Ne? Und dann da im Theater das nochmal von einer anderen Seite quasi dir angucken konntest, gezeigt bekommen hast und dann sogar auch schon mal irgendwie eine Show mischen konntest, so, ne?
Genau.
Wie sehr ist dir da der Arsch auf Grundeis gegangen?
Im Theater, meinst du?
Ja.
Das hielt sich in Grenzen, weil die hätten mich natürlich nie im großen Haus eine Show fahren lassen. Also ich habe dann Ich konnte dann mich da ausprobieren. Die hatten einen Lavo-Pult mit tatsächlich automatisiert, analog, aber mit automatisierten Fadern und so. Ich konnte mich da austoben nachmittags, wenn Zeit war, und durfte dann im Foyer so kleine Shows fahren mit einem kleinen Pult und 2 Mini-Displayern und irgendwie ein paar Mikrofonen und ein paar Headsets. Und das ging eigentlich, weil die waren fast kleiner als die Jugendhaus-Shows, die ich mit Dynamite Deluxe da schon gemacht habe. So, deswegen okay. War ich da dann eigentlich relativ entspannt. So. Mir ging eher, also so was toll war, da zu lernen, war, okay, wir haben hier ein Steckfeld an der Wand, da kommen alle unsere Signale aus dem Saal an. So, die musst du jetzt dahin stecken auf das Steckfeld, was im Studio die Signal, so, ne, also Signalfluss, Gainstruktur, all diese Sachen habe ich da sehr gut gelernt. Und da ging mir, wenn jemand gesagt hat, pass auf, du bereitest heute die Show fürs große Haus heute Abend vor. Das heißt, du steckst alles so, dass das alles läuft. Das geht auf die Box, das geht auf die Box, der Kanal geht dahin. Da ist mir auf jeden Fall der Arsch auf Grundeis gegangen, weil da dachte ich so, fuck. So, natürlich hat das noch jemand kontrolliert, aber trotzdem, da bin ich nervös geworden auf jeden Fall.
Ja, kann ich verstehen. Du hast jetzt die Verantwortung für dieses Ressort. Viel Spaß.
Genau so. Ja.
Das sind ja aber auch so die Sachen, die auch total wichtig sind, die man, glaube ich, auch damals analog noch viel besser lernen konnte. Ne? So Signalfluss ist ja ein bisschen logischer, nachvollziehbar. Ne? Du hast da irgendwie ein Mikrofon, geht in ein Kabel, geht in eine Unterverteilung, geht in eine Stageboy, kannst da quasi alle Wege nachlaufen und dann stehen da Zahlen drauf und das muss dann von A nach B oder hast vielleicht noch einen Versatz. Und dann kommt das im Mischpult an und was passiert dann damit? Da, so fand ich eigentlich irgendwie auch ganz gut für mich, irgendwie so diese Analogzeiten da noch mitgenommen zu haben. Und genau, meintest gerade SAE, genau, ich war da 1999. Weißt du noch ungefähr, wann du da aufgeschlagen bist?
Das kann nicht so viel früher gewesen sein. Ich würde mal sagen 95. Wird das gewesen
okay,
sein.
Ja, alles klar. Gab es quasi keine Gefahr, dass wir uns da über den Weg laufen. Nee. Aber
wie gesagt, ich war auch nur am Tag der offenen Tür da. Ich war einen Tag bei der SAE.
Ja.
Aber sie haben mich später mal gefragt, ob ich dozieren will. Das hat dann aber nicht geklappt.
Ja, für solche Sachen war ich auch mal mit denen im Gespräch durch meine Workshop-Tätigkeit und so. War dann aber auch am Ende nicht das, was ich wollte. So. Also zumindest in der Form, wie die das wollten.
Ja.
Beim Tag der offenen Tür war ich auch, aber dann wahrscheinlich dementsprechend auch 4 Jahre später. Und ich fand es irgendwie alles ganz geil. Und da haben sie aber auch noch gesagt, so, naja, also wenn ihr herkommt, dann könnt ihr schon was. So. Ja. Habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Aber ich fand eigentlich ganz cool, weil ich hatte halt eben keine Möglichkeiten, kein Studio oder so, wo ich irgendwie rein konnte. Ich hatte halt ein Vierspurgerät und ein kleines Mischpult und ein paar Plastikmikros und hatte überhaupt keinen Plan. So, also ich wusste so ungefähr, wie ich damit umgehen kann, aber darüber hinaus, Kompressoreffekte, was ist das?
Ja. Ja.
Dafür war es dann für mich irgendwie ganz gut, da einfach diese Arbeitsplätze irgendwie auszuchecken. Aber es ist natürlich recht, gerade was so Unterricht angeht, jedes Ressort irgendwie eigentlich nur so angerissen. Ne? Und es gab auch Live-Unterricht. Das waren dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen. 2 Tage in der Woche für jeweils, glaube ich, 4 Stunden Netto-Unterricht oder so. Also was will man einem da beibringen? Ja, ja.
Also ich will auch wirklich gar nicht despektierlich über die SAE reden. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viel besser geworden ist. Aber damals habe ich natürlich auch versucht, ich bin zu allen Studios gelaufen und habe versucht, da irgendwie unterzukommen. Und die haben alle gesagt, mach das nicht, wenn du zur SAE gehst. Das ist für uns quasi, war damals so, 95, haben die gesagt, wenn du mit einem Zertifikat von der SAE kommst, dann ist das für uns fast schlimmer, als wenn du gar nichts kannst. Weil dann müssen wir dir ganz viele Sachen erstmal wieder aberziehen, um sie dir wieder neu anzuerziehen sozusagen. Und ich glaube, dass sich das wirklich, wirklich doll geändert hat. Also ich will da gar nicht despektierlich sein.
Ja, nee, das glaube ich auch. Also die haben ja auch noch ganz viele weitere Ressorts, jetzt Digitalfilm und so weiter und so fort, Spieleentwicklung und ist ja gar nicht mehr nur eine Audioschule. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, wie da jetzt so die Qualität einzuschätzen ist. Und früher war es irgendwie auch schon immer so, dass das da ganz unterschiedlich war und abhängig war von den Leuten, die daran teilgenommen haben, so, ne? Und was man sich da so rausgezogen hat. Genau, also bei mir war das ähnlich mit dem Praktikum in der Markthalle, womit ich quasi so einen Fuß im Live-Geschäft quasi, meinen ersten Fuß irgendwie reingesetzt habe. Da hieß es eigentlich auch, naja, eigentlich nehmen wir ja keine Leute von der SAE, aber weil mein Bruder ein Kumpel von ihm war, hat das dann funktioniert. Und das war dann eigentlich auch für mich total cool, irgendwie dann einfach mal zu sehen, okay, wie wendet man das denn in echt an? Bei dir wahrscheinlich äquivalent da mit dem Thalia und dann am Wochenende sozusagen wieder los und deine eigenen Sachen mischen mit dem Wissen, was du dir da jetzt wieder aufgepickt hast und so. So lernt man ja irgendwie eigentlich immer weiter. Also ich ertappe mich auch dabei, oder was heißt ertappe mich dabei? Also ich bin eigentlich auch ganz froh darüber, weil ich lerne jetzt irgendwie auch immer noch Sachen dazu. Geht dir das auch so?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man tauscht sich mit Kollegen aus, es gibt neues Equipment, es gibt neue Plugins, es gibt neue dies, neue das. Also es ist immer Trial and Error. Also und durch Trial and Error lernt man meines Erachtens am besten so. Und man muss ja auch irgendwie einen Geschmack entwickeln und ein Geschmack ändert sich ja auch. Und dann denkt man auf einmal, ey Mann, warum mache ich denn das seit 20 Jahren so und nicht anders? Also warum habe ich den Bass nicht gleich durch ein LA3er geschickt oder was weiß ich? Also weißt du so, ja. Es gibt, ja klar. Und natürlich auch, je länger man das macht und vielleicht auch das Glück hat, mit größeren Produktionen unterwegs zu sein und die Möglichkeit hat, sich Dinge auszusuchen, die man mitnehmen möchte. Das ist ja dann auch, ne, du hast ja nicht immer die Möglichkeit, auch in Analogzeiten, gerade in Analogzeiten noch zu sagen, pass auf, ich will in meinem Side-Rack, will ich einen 1176er haben oder ein Audio Summit oder irgendwie, ne, also so, das muss man sich ja auch erstmal, oder die Produktion sich ja auch erstmal leisten können, sozusagen.
Ja, zumal das halt früher alles ja echte Geräte waren, so, ne, und genau. Jetzt kannst du dir halt, keine Ahnung, 72 Instanzen, 1176 als Plugin laden. Exakt. Ist natürlich ein anderer Sound irgendwie auch, aber kommt wahrscheinlich schon recht nah dran. Oder macht halt ähnliche Dinge. Und du musst es halt natürlich irgendwie auch mitschleppen, den ganzen Scheiß.
Ja.
So, das,
ja.
Die erste Frage von der Community, wie man heutzutage sagt.
Alright.
Funky Mö 3 fragt: Wo und wie hast du das wichtigste Wissen für deine heutige Arbeit gelernt? Kann man das überhaupt so zusammenfassen?
Also Funky Mühe 3, wie wir gerade ja auch schon gesagt haben, das ist ein laufender Prozess. So, und ich bin immer noch nicht am Ende. Also für mich eine ganz, ganz wichtige Tour für mein jetziges Live-Mischer-Dasein war die 60-Hertz-Tour von Jan Delay, als er die Reggae-Platte gemacht hat. Das war 2001. Das war die erste Tour mit eigener Produktion und die erste Tour mit Live-Band, die ich gemacht hatte. Also Beginner hatten immer schon auch mal einen Drummer mit und mal einen Bassisten und liefen an der Querflöte und so. Also ich habe schon Erfahrung mit Instrumenten gehabt, aber komplett live war das erste Mal. Und da lustigerweise war ich, der erste Jan Delay-Gig war 99 Weihnachten im Molotow in Hamburg, weil Jan Bock hatte auf Reggae und eben diese Musiker kannte und da haben wir diesen Gig gemacht, da habe ich noch Keyboard gespielt in der Jan Delay-Band sozusagen, ja. Und dann hat er mich irgendwann ein Jahr später gefragt, ey, ich mache jetzt diese Platte und ich gehe damit auf Tour und möchtest du da Keyboard spielen? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, dafür bin ich viel zu schlecht. Aber ich würde das gerne mischen. Und dann sind wir da losgefahren mit dem XL200 Plus Extension, weil wir hatten 72 Input-Kanäle, weil das waren drei Bands, die da auf der Bühne standen, mit einer Drehbühne, das haben sich die Künstler gewünscht, dass es quasi nahtlos ineinander übergeht, die ganzen Shows. Also es war Daniel mit seiner Band, es war Die Flame mit seiner Band und es war Jan Delay mit seiner Band. Und der Wunsch war halt, dass es wirklich ein 3-Stunden-Konzert ohne Pause wird, was auch totaler Schwachsinn ist. Aber
damit seid ihr auf Tour gefahren oder was?
Ja.
Mit einer Drehbühne?
Ja. Ey, das war eine absolute Katastrophe, das würde jetzt, glaube ich, alleine darüber könnte ich einen ganzen Podcast machen. So.
Ich schreibe mir das mal auf.
Ja.
Für eine Spezialfolge.
Ja, sehr gerne. Da sind sehr viele tolle Sachen passiert. Und das war auch gar keine lange Tour. Ich glaube, wir haben 10, 12 Shows gespielt oder so, weil wegen dieser Drehbühne mussten wir in relativ großen Stadthallen spielen, weil sonst die Bühne das Gewicht nicht getragen hätte von dieser Drehbühne. Mhm. Und übrigens, diese Übergänge haben nicht einmal sauber geklappt, natürlich, wie es immer so ist. Aber auf der Tour habe ich, glaube ich, mit am meisten Erfahrungen gesammelt, was das alles angeht. Also so, das war richtig so ganz schöner Sprung in ein größeres Becken mit doch erstmal kaltem Wasser, was sich dann aber sofort richtig geil angefühlt hat und Bock gebracht hat. Und da wusste ich auch, okay, ich kann das. Ich kann nicht nur Rap in Clubs und so oder auch Rap in Beginnermäßig, waren ja dann auch schon ein bisschen größer, das ist ja auch schon so Pier 2 Größe gewesen und so. Da wusste ich dann, okay, alles klar, ich kann das und das bringt mir Bock und das möchte ich auch machen. Flo Mö, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Funky Mö 3.
Funky Mö, yeah.
Ist halt ein laufender Prozess, genau. Ne? Und das ist auch, wie finde ich, ganz geil, dass du es halt nicht einmal lernst und dann quasi kannst. Das wäre auch noch eine andere Frage von mir gewesen. So, hast du überhaupt das Gefühl, quasi ganz genau zu wissen, was du machen musst, damit das dann fett wird? Oder so eine Selbstsicherheit zu haben, wenn man jetzt irgendwas noch gar nicht gemischt hat und da quasi mit Balls hinzugehen und das einfach...
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst und ich glaube, das, was da... Also, du brauchst das technische Wissen, um deinen Geschmack umsetzen zu können. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. So, wenn ich weiß, was ich hören will, das wusste ich, glaube ich, schon relativ früh, aber ich wusste nicht unbedingt, wie ich zu dem Ergebnis komme. So.
Ja.
Und da bin ich inzwischen ich habe sehr großes Vertrauen in meinen Geschmack, in meinen Hörgeschmack sozusagen, in meine Ohren, in, wie ich das und weiß inzwischen sehr viel besser, wie ich dahin komme, was ich hören möchte. So, da bin ich schon relativ selbstbewusst, ja.
Kannst du, glaube ich, auch sein. Also alles, was ich von dir live gehört habe, war immer Bombe. So.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Also, aber Dito, das ist übrigens auch, glaube ich, kein Geheimnis. Also, vielen Dank. Das ehrt mich auch sehr. Und da kommen wir eigentlich irgendwie auch schon dazu, oder beziehungsweise schon, wollte ich eigentlich auch schon vor einer halben Stunde fragen, aber genau, weißt du eigentlich noch, wo wir uns kennengelernt haben oder wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
Ich
weiß es noch.
Wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Oh, war es ein Festival?
Ja, theoretisch schon, aber die Frage ist auch ein bisschen fies,
gemein.
Ich war da, also ich verrate es
ja,
mal.
Ja, bitte.
Und zwar war das der World Cup, 10 Jahre Samy Deluxe.
Krass, alles
2005
klar.
Am 19. Juni, ich habe es recherchiert.
Krasser Typ, Alter, geil, Hammer.
Aber genau, man muss einfach nur Samy Deluxe 10 Jahre eingeben und dann kam da gleich irgendwie auf diversen Hip-Hop-Seiten diese Show, die ja auch für, also damals irgendwie auf jeden Fall mir auch ziemlich krass in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe da Monitor-Support gemacht für Cobra. Ich war ja früher dann irgendwie schon bei Cobra, du hast FOH gemacht und Boris Ekambi hat Monitor gemacht, damals genau. Quasi das erste Mal gesehen. Aber du warst auch viel beschäftigt, weil es gab ungefähr 1000 Gäste.
Ja.
Und
genau.
Ganz witzig, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber unter blockbuster.de kann man sich irgendwie noch quasi so eine kleine Doku irgendwie darüber angucken mit zum Teil Live-Ausschnitten.
Geil.
Und auch Interviews. Du bist da leider nicht mit dabei, aber Sammy auf jeden Fall, Kool Savas, Icy Ice und so. Das war die Zeit, wo die Cappies noch sehr schief getragen wurden.
Ja, sehr gut.
Aber auch eine sehr geile Show, obwohl ich damals noch gar nicht so auf dem Hip-Hop-Trip war. Habe ich zwar irgendwie auch immer mal nebenbei gehört, aber jetzt nicht speziell irgendwie Sammy oder so. Aber die Show fand ich auf jeden Fall cool. Und du bist auf jeden Fall einer der deutschen FOH-Leute oder Techniker generell, Mischer, zu denen ich früher schon immer so ein bisschen aufgeguckt habe. Also ja. So wie Olli Voges zum Beispiel irgendwie auch oder Marco im Prinzip irgendwie auch.
Ja.
Und dann hat mich das irgendwann auch sehr, hat mir sehr geschmeichelt, als du mich dann mal angefragt hast, ob ich Sammy, dieses SamTV Unplugged irgendwie für dich mal
ja.
übernehmen könnte für zwei Shows.
Ja, klar.
Das war auch mördergeil. Also es hat richtig Bock gebracht, das zu mischen.
Ja, das fand ich auch. Also ich habe das auch, also das Originalding, was quasi auf dem Schiff was Sam da auf die Beine gestellt hat, war unglaublich. Die Band war fantastisch. Das hat so viel Bock gebracht. Und da, aber das war für mich überhaupt kein Zögern. Also du standest ganz oben auf der Liste als Sub für die Geschichte auf jeden Fall.
Vielen Dank. Ja, ich habe da ja auch vorher schon mal für Sammy ein bisschen Monitor gemacht und auch dann glaube ich auch mal irgendwie eine FOH-Show gemacht mit so mit der Deluxe-Band war das dann glaube ich auch. Und ASD, da habe ich irgendwie Monitor gemacht auf der Tour. So, also auf jeden Fall immer Dinger, die richtig Bock gebracht haben. Ich habe neulich quasi, es gibt ja hier die Rubrik Biggest Fails, auch erwähnt, dass ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, was es für eine Show war. Es war nämlich die zweite Show quasi von diesem Sam TV Unplugged, wo es dann ja auch in der Profile damals noch quasi eine Setlist gab, irgendwie Snapshots. Und dann ein Song übersprungen wurde, der Akustikgitarrensong. Und ich war dann halt in dem Snapshot drin. Und merkte so, warum bewegen sich da alle auf der Bühne? Und okay, Gitarre höre ich aber, oder nee, Akustik, ich glaube, ich habe nur Vocals gehört. Ja. Und dann ist schnell irgendwie auf den nächsten Snapshot gesprungen. Geil. Das hat keiner Bescheid gesagt. Aber das war witzig. Also,
es ist ja dann nicht Setup, dein Fail sozusagen. Also.
Nee, ja, genau. Aber ich glaube, man kann es sogar auch noch nachhören. Es gibt die Show noch bei YouTube.
Scheiße.
Genau, aber auf jeden Fall sehr geil. Mit zwei Drummern, eigentlich, ich glaube, bei der Show aus irgendwelchen Gründen nicht, weiß nicht genau, warum zwei Drummer, irgendwie Bläser, Streicher, Background-Sängerin und weiß nicht, also da kommt man sich richtig austoben.
Ja.
Und dazu fällt mir hier auch gerade noch eine Frage aus der Community ein. Und zwar, genau, was mischst du denn lieber irgendwie bei Hip-Hop? So eher so DJ-Setups oder wenn du halt so eine große Band hast?
Definitiv Band. Ich liebe Hip-Hop, natürlich, da komme ich her. Hip-Hop hat mir alles beigebracht, was ich über Musik weiß, aber ich bezeichne Hip-Hop-Misch, also gerade wenn es, inzwischen gibt es Hip-Hop-Shows, da hast du Stems und da hast du Einfluss und da kannst du machen und tun. Aber früher, wenn du jetzt einfach nur wirklich eine Stereosumme kriegst und ein paar Mikrofone, dann finde ich, ist das fast eher Live-Mastering als Live-Mischen sozusagen. Ne? Weil du mischst nichts mehr. Du bist ja bei den Beats fast nur am EQ oder wenn du Glück hast, noch am Expander oder Kompressor und versuchst irgendwie den Beat bestmöglich klingen zu lassen. Und dann hast du teilweise, auch wenn ich jetzt auf einer Beginner-Tour, habe ich Beats von 2016 bis zurück, weiß ich nicht, 95 oder so. Und die klingen natürlich komplett Kraut und Rüben durch die Bank unterschiedlich.
Obwohl du sie selber gemischt hast.
Ja, nicht alle. Erst ab 2004. Okay. Vor 2004 habe ich Beginner noch nicht im Studio gemischt. Aber ja, und ich versuche die dann natürlich auch vor Natur aufzubereiten und hinzukriegen, dass das irgendwie einigermaßen gleich ankommt. Aber nee, mir bringt Band auf jeden Fall mehr Spaß.
Und selbst dann, wenn man so vorbereitet, muss man trotzdem wahrscheinlich jeden Tag wieder Dinge anders machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das funktioniert. Klar, man kann auch da durchgehen inzwischen und irgendwie sich Snapshots bauen für die verschiedenen Songs, weil man weiß, okay, der Beat hat jetzt besonders viel Suppers und der nächste so gut wie gar keinen und kann das schon mal so ein bisschen vorbeugen. Aber letztendlich muss man es doch jeden Tag irgendwie anpassen. Muss immer rein und es dauert dann immer 8 bis 16 Takte, bis es irgendwie da ist, wo man es gerne hätte. Und in der Zeit hat man schon wieder vielleicht einen, weiß ich nicht, Effekt, ein Delay verpasst oder so. Oder ja. Genau. Nee, ich mag das viel lieber mit einer. Auch alleine irgendwie habe ich das immer das Gefühl, wenn ich einen Fader anfasse, ich habe eine Connection zu dem Musiker, der da auf der Bühne steht. So. Und da ist irgendwie eine menschliche Komponente dabei, die natürlich, also bei einem DJ ist auch ein Mensch, aber die Signale, die da aus dem Beat kommen, haben keine menschliche Komponente, keine individuelle menschliche Komponente mehr in dem Fall. Und das macht mir am meisten Spaß, einfach mit MusikerInnen zusammenzuarbeiten.
Einmal das natürlich, das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die du aus dem Studio irgendwie auch gut kennst, ne? Oder also recordest du auch eigentlich alles irgendwie, was so an Live-Signalen irgendwie kommt?
Ja.
Im Studio?
Ja. Also seit wir waren, warte mal, also die ersten Sachen haben wir bei Matthias Arfmann aufgenommen noch. Der hat früher auch Beginner live gemischt und aufgenommen. Die Mercedes Dance zum Beispiel haben wir da aufgenommen. Und dann die Bahnhof Soul haben wir im Vox-Klang aufgenommen. Das gibt's leider nicht mehr. Ist ein fantastisches Studio gewesen in Bendesdorf auf dem alten Ufergelände. Also so luxuriös habe ich noch nie aufgenommen.
Geil.
Unglaublicher Aufnahmeraum, riesig groß. Der hatte alle Mikrofone, die man sich nur vorstellen kann, bis zurück nach 1930. Und das war der pure Luxus. Und dann haben wir Gott sei Dank hier im Boogie Park in Hamburg diese Räume, in denen ich jetzt sitze, irgendwann bezogen. So 2009, glaube ich, oder so. 10. Und seitdem nehme ich hier alles selber auf.
Ja, ich stelle mir das irgendwie spannend vor, wenn man das wirklich, also wenn du dabei bist, wenn die Songs entstehen, beziehungsweise die selber mitschreibst, oder
ja,
schreibst.
Also ich muss da ein bisschen einen Gang zurückschalten. Also ich bin, klar, ich habe Einfluss auf die Songs, aber wenn wir die Sessions machen, das sind meine Lieblingstage, wenn die Rhythmusgruppe im Aufnahmeraum ist, Jan ist hier und legen einfach los, dann kommt das meiste von Jan und der Band. Dann sage ich vielleicht höchstens mal hier vielleicht ein bisschen oder das gefällt mir nicht so oder so. Aber das ist eigentlich das Hauptding und ich versuche mich darauf zu konzentrieren, dass die Spielwiese so entspannt wie möglich vorzubereiten, dass alles möglich ist, dass nicht große Pausen entstehen, sondern dass man sofort sagen kann, ah, okay, jetzt möchten wir aber das Keyboard probieren oder dies oder also so, dass alle Möglichkeiten da sind.
Mhm.
Und dann mich zu konzentrieren oder versuchen, in die Zukunft zu schauen und zu denken, ey, wollen wir was auch immer, Keyboard-Line vielleicht lieber eine Oktave höher probieren, damit sich das nicht in die Haare kommt mit der Gitarre, weil ihr seid irgendwie auf demselben Frequenzspektrum, können wir da irgendwas anderes probieren. Das sind dann eher die Sachen und sobald wir das alles eingefangen haben und es ans Editieren geht, dann und Arrangieren und mit Jan den Song quasi fertig zu machen, da habe ich dann sehr viel mehr Einfluss. Aber schreiben würde ich sagen, bin ich eher zurückhaltend.
Okay, ja. Anders so beim Produzieren hast du dann irgendwie auch schon im Hinterkopf, wie kann man das live umsetzen oder ist das irgendwie ein Thema, dass es wichtig ist, das auch so live umsetzen zu können?
Ja, also da ist es vor allem meistens so, dass ich versuche, dass wir versuchen, bei den Keys irgendwie schon mal, wenn wir irgendwie viel rumgedreht haben und so, dass man sagt, ey, lass uns das bitte schon mal speichern, das Preset, damit wir nicht, wenn wir dann irgendwann auf die Bühne gehen, denken, scheiße, wie haben wir diesen Sound noch gemacht und so. Auf der anderen Seite ist es aber auch so bei Jan inzwischen, dass es völlig okay ist, dass Songs nicht so klingen wie auf Platte, sondern dass die weiterleben und sich weiterentwickeln. Und teilweise, wenn ich jetzt die Mercedes Dance höre und höre, wie die Songs auf der Platte klingen, ich liebe die Platte, aber die sind inzwischen so gewachsen und sind so viel mehr geworden als das, was sie da auf der Platte sind in der Live-Version, dass wir da nicht so starr sind, dass ich nicht denke, okay, oh Gott, wie kriege ich das hin, dass das genauso klingt wie im Studio, sondern das, was dann live am besten funktioniert, funktioniert.
Ja, voll. Finde ich auch. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann halt so die Albumversion auch so ein bisschen aus den Augen verliere. Es kommt immer ein bisschen auch auf die Umsetzung live an. Also Alligator ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da hat halt jahrelang bei sich im Keller alleine, also Keller, also sein Studio ist halt im Keller, deswegen, ja. Also ne, in seinem Studio, das selbst produziert und auch seine Alben, also Selbstmanagement oder seiner Freundin, erst vorgespielt, wenn es fertig war.
Mhm.
So, ne, also das heißt, er wollte, dass 100% einfach aus seiner Feder ist. So, dann hat das zum Mischen weggeschickt. So, es wird aber jetzt seit über 10 Jahren quasi von einer Band gespielt. Es hat halt sowieso ein bisschen einen anderen Drive. So die Beats oder ne, Schlagzeug spielt halt natürlich variabler und mit mehr Humanize-Faktor, der gewollt ist und aber halt auch unterschiedlich und mal anziehen oder mal mehr laid back und so weiter. Bass wird halt irgendwie auch manchmal von der Klarinette gespielt. Ne? So über Mainstage mit Dingen oder kommt vom Band. Das Einzige tatsächlich, was da vom Band kommt, Gitarren und so, ne, also eigentlich die Signale, die von der Bühne kommen, sind eh schon anders. So, und es hat halt irgendwie alles mehr Drive und ein bisschen rockiger. Und dann gab es jetzt aber das letzte Album, was im Prinzip schon fast eigentlich ein Bandalbum war. Wurde auch mit dem Gitarristen zusammen produziert. Die Drums sind halt live eingespielte Drums von Onkel, der auch die Live-Drums macht. Und da habe ich mich dann halt schon sehr am Album orientiert. Also man darf ja irgendwie nie so vergessen, okay, die Leute, die kennen die Songs in- und auswendig von der Platte. So, und wenn es live halt ein bisschen mehr kickt, ist es ja auch geil. So, was kann ich noch dazu tun, dass es halt noch ein bisschen mehr kickt? Aber vielleicht muss ich trotzdem noch dieses eine Signature-Delay oder so oder irgendeinen bestimmten Effekt oder so halt noch mitnehmen. So, ne, dass es dann vielleicht irgendwie auch für die Leute noch ein bisschen stimmiger klingt und so.
Ja.
Das ist immer witzig, wenn ich irgendwie so diese alten Produktionen irgendwie höre, von, also gerade die älteren, die Alligator gemacht hat, denke ich so, krass, so klingt der Song. Kenne ich natürlich gar nicht mehr. Ja. So, weil ich kenne nur noch die Live-Version eigentlich. Also manchmal ist es irgendwie ein Spagat, das so hinzukriegen und nicht zu weit weg abzurücken irgendwie vom Album. Und früher habe ich halt so noch ein bisschen mehr drauf geschissen. Inzwischen bin ich so, okay, ja gut, die Leute kennen das halt eigentlich nicht anders und will jetzt immer auch nicht die Songs verändern.
Ja.
So, oder ne, gerade was so Delays angeht, finde ich, manche gehören einfach genau so dahin.
Ja, das ist bei mir natürlich so, dass ich die Delays, die auf den Platten sind, auch gemacht habe. Deswegen, das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, sondern im Gegenteil. Sondern, und dann habe ich meine Favoriten, wo ich weiß, ey, das muss sein. Das ist halt so, das muss sein. Ja. Und bei anderen Dingen denke ich, live kann man ruhig sich ein bisschen mehr trauen. So, kann man ruhig ein paar Mal mehr Gas geben. Und genau, also hier bei uns ist es halt so, Jan, das finde ich total schön, das macht mir auch sehr viel Spaß. Also es soll gar nicht heißen, dass es die richtige Art und Weise ist. Jeder soll und jede soll das machen, wie er oder sie denkt. Aber zum Beispiel die Bahn of Soul, das war eine Platte, die haben wir auch. Das ist eine Bandplatte, da ist sehr wenig programmiert oder dazu programmiert. Und das sind dieselben Leute, die dann auf der Bühne stehen und das spielen. Deswegen klingt es automatisch so wie auf Platte. So ja. Earth, Wind & Fire wiederum, da war dann sehr viel programmiert. Und teilweise auch Gesang mit Autotune und so, weil das da gerade der Flash war und weil das zu einigen Songs sehr gut gepasst hat. Und das haben wir kurz ausprobiert bei den Proben, ob wir das live auch machen wollen oder ob wir vielleicht was triggern oder so. Und haben das aber ganz schnell wieder verworfen, weil ja, das macht oft, keine Ahnung, das hat sich nicht so richtig angefühlt. Das hat irgendwie, als wäre da so ein Schleier auf einmal zwischen dem Live-Geschehen und dem, was auf der Bühne passiert. Deswegen haben wir das sein gelassen und deswegen klingen da die Songs dann teilweise sehr anders als auf der Platte. Aber das wird sehr gut angenommen.
Ich habe ja hier manchmal ein bisschen Hilfe von meinem Telefonsupport oder Telefonjoker, ich weiß auch nicht genau, wie ich sie nennen möchte. Mhm. Auch für dich habe ich einen Joker an den Start gekriegt.
Ich bin gespannt.
Hast du eine Idee, was sein könnte?
Überhaupt nicht.
Perfekt. Es geht los.
Ihr hört Solo in Place, wie immer mit Claudio und heute mit meinem Bruder Tropf, a.k.a. Caspisi, a.k.a. Kasper Ruff, a.k.a. immer blaue Tims, Jeans Overall, und ein Feuerzeug mit Gaffer befestigt am Tourpass. Folgende Frage. Wann war unser erster gemeinsamer Gig?
Oh, ist das gemein. Ihr beide kommt mir mit dieser Frage in mein Gedächtnis. Wie er schon gesagt, das Feuerzeug war festgegaffert an meinem von Stefan Konkel, unserem Lichtmann, selbst gebastelten Toolbelt. Weil ich wahnsinnig viel gekifft habe zu der Zeit. das heißt, der erste Gig mit Ekambi muss ein... Ey, ich kann mich gar nicht... Doch, nee, bei Beginn an war, glaube ich, am Anfang noch Andi am Monitor. Also müsste es sein... Ich weiß es nicht. Hat er die Antwort gegeben?
Nee, irgendwie leider nicht.
Hä, ich dachte, was ist denn das? Wenn, dann muss man es doch selber wissen. Ich weiß es auch nicht. Also es muss irgendwie...
Okay, warte, ich schreibe ihn.
Ja, schreibe ihn mal, auf jeden Fall.
Muss er mal die Antwort geben.
Genau, kannst ja dann noch, vielleicht wenn er es rechtzeitig macht, kannst du die noch hinten dran schnippeln oder so. Es würde mich auch brennend interessieren, weil Ikami und ich waren ewig lange ein Team und ewig zusammen unterwegs und haben fast alle Bands zusammen auch betreut. Also wir haben Sammy Deluxe zusammen gemacht, wir haben Beginner zusammen gemacht, wir haben ASD zusammen gemacht, wir haben Materia zusammen gemacht, wir haben Jan Delay bis, weiß ich gar nicht, irgendwann kurz vor Corona oder 2016 oder irgendwie so zusammen gemacht. Also wir waren 20 Jahre ein Team sozusagen.
Voll Tech-Team, ihr beide. Irgendwie habe ich irgendwie auch so in Erinnerung. Kann man sagen, warum das jetzt nicht mehr so ist? Haben sich die Wege da einfach zufällig getrennt oder?
Naja, also bei Jan war es so, als er, Boris hat bei Jan gekündigt, weil er sich, also er hat ein kleines Kind und wollte mehr zu Hause sein. Bei ihm war es ja nicht so, dass er, also er hat, glaube ich, sogar dann noch mehr live gemacht als ich, weil er war nicht so im Studio aktiv wie ich. Ich habe ja dann immer meine Phasen, wo ich dann auch zu Hause bin. Und das finde ich auch super geil. Ich liebe, dass ich diesen Ausgleich habe. Und Boris ist auch ein Fashionista und es hat auch immer einen Fuß in der Modebranche und in diesen Gegenden gehabt und wollte da mehr aktiv sein, hat in Hamburg bei Thomas I. gearbeitet und hat zwischendurch auch so Merch-Geschichten gemacht und so und wollte sich ein bisschen mehr darauf fokussieren und ein bisschen weniger unterwegs sein. Und da haben sich unsere Wege dann so ein bisschen getrennt, weil ich habe dann bei Materia aufgehört oder die wollten jemand, der das exklusiv macht und das konnte ich nicht liefern, weil Jan Delay ist mein Main Man, so, da werde ich keinen Gig absagen und wenn man mich haben will, dann jemand anders mich haben will, dann müssen die halt in Kauf nehmen, dass da ab und zu mal ein Sub steht und das wollten die nicht mehr und deswegen habe ich dann da nicht mehr gemixt und Boris ist da immer noch und macht jetzt auch wieder mehr live, weil sein Sohn ist ja jetzt auch, der unfassbare Rapper übrigens, und ist jetzt auch alt und Boris macht ja jetzt auch Nina Chuba und so und der ist wieder voll am Start im Live-Game, aber das war so ein bisschen der Grund, warum wir dann nicht mehr zusammen unterwegs waren.
Ja, den Boris, den habe ich eben auch noch auf dem Zettel und auch quasi mit dieser Anfrage, ob er Telefonjoker sein möchte, habe ich ihn dann auch direkt mit eingetütet. Also darauf kann man sich auch schon mal freuen. Ich schicke ihm mal eben eine Sprachnachricht.
Ja.
Hey, Boris, also ich sag, wie es ist. Der Tropf, der kann sich nicht erinnern. Kannst du es vielleicht noch auflösen? Oder dann vielleicht in der Folge mit dir. Dann haben wir einen kleinen Cliffhanger. Alles klar, liebe Grüße
von mir natürlich
Tropf
unbedingt.
Und von mir. Ja, alles klar. Danke, bis später.
Geil.
Gut, schieben wir die Antwort.
Ja, aber schön von Boris zu hören. Und also, obwohl wir nicht mehr viel unterwegs sind, ist das halt auf jeden Fall eine der Freundschaften, die für den Rest meines Lebens bleiben wird. Wir gehen regelmäßig, also viel zu selten, aber wir gehen auf jeden Fall regelmäßig nochmal zusammen essen und quatschen und telefonieren. Und also wir haben uns überhaupt nicht aus den Augen verloren. Was sehr schön ist, was ja leider in unserer Branche allzu oft so ist. Du bist auf Tour und denkst, du hast deine neue Familie gefunden. Und dann bist du wieder zu Hause und verläuft sich so in alle Winde und man sieht sich erst irgendwie 3 Jahre später auf dem Festival vielleicht mal wieder oder so. Aber bei Boris hat's gehalten.
Ja, das ist schön. Ich habe da leider auch irgendwie, naja, natürlich irgendwie so Leute, mit denen ich jetzt halt weniger oder gar nicht mehr zusammenarbeite, die dann auch in anderen Städten wohnen. Und ich bin ja auch aus Hamburg nach Berlin gezogen. Hier in Berlin, da wohnen natürlich irgendwie auch relativ viele Leute, so dass man sich dann irgendwie auch so nochmal treffen kann. Aber es ist schon manchmal schade, ne? Aber auf der anderen Seite halt auch cool, dass man halt beim Job, wenn man es runterbricht, irgendwie so beim Job immer halt auch so viele korrekte Leute irgendwie kennenlernt und dass da halt wirkliche Freundschaften entstehen. Ne? Bei euch natürlich irgendwie auch nochmal special, weil das ist ja für euch beide wahrscheinlich auch so ein bisschen der Start, auch in den Job vielleicht, aber halt irgendwie auch ihr gemeinsam gewachsen seid. So.
Ja.
Das verbindet ja nochmal mehr.
Ja, auf jeden Fall. Auf Tour sein zusammen schweißt zusammen.
Alles klar, dann hätten wir jetzt mal nach einer Stunde ungefähr die Einleitung hinter uns.
Krass, guck mal, es kommt mir vor wie 10 Minuten, ja. Wahnsinn.
Aber ich habe noch einige Fragen hier auf meinen vielen Zetteln. Ich rasche mal so ein bisschen. Das irgendwie
ich habe Zeit. Perfekt. Ich habe Zeit.
Irgendjemand fragte nämlich auch danach, wir brauchen auf jeden Fall längere Folgen. Das war ein Wunsch.
Schön.
Wenn sie jetzt sehr lange wird, dann würde ich sie, glaube ich, trotzdem halbieren, weil allein das Schneiden, das braucht immer eine gewisse Zeit.
Ja.
Und dann habe ich auch einfach ein bisschen Futter. Muss er auch mal sagen. Ja. So, aber wir kommen in die Schnellfragerunde.
Alright.
Und in der Schnellfragerunde geht es erstmal nur um knackige Antworten. Das klappt leider nicht immer, ist aber auch voll okay. Aber wir können gerne später dann irgendwie auch nochmal Dinge aufgreifen und die besprechen. So, denn die obligatorische Frage, bist du bereit?
Ja.
Round one. deine schönste Tour?
Immer die letzte. Aha. Bisher, Gott sei Dank, toi toi toi. Ich hoffe, dass es so bleibt. Aber ja, immer die letzte Tour.
Deine anstrengendste Tour?
Okay, ich mach's ganz schnell. Ich nenne nicht den Künstler, aber die 90 Minuten Show des Abends waren der Tiefpunkt des Tages. Und das macht's super anstrengend. Ey, du kannst mich, ich stehe morgens um 7 auf und ich gehe um 3 Uhr nachts ins Bett und ich mache alles. Wenn die Show Bock bringt, ist es mir das wert. Wenn die Show keinen Bock bringt, dann ist es anstrengend. Und deswegen kann ich das nicht beim Namen nennen, aber das war die anstrengendste Tour.
Was ist dein Lieblingsvocal, Mike?
Live. SM58 am Kabel. Gibt's so gut wie gar nicht mehr. Habe ich jetzt gerade gehabt mit Klüsen in Philharmonietour mit Benjamin Stuckrad-Barre und der wollte unbedingt ein Kabelmic haben, was ich total super fand. Und das finde ich nach wie vor das beste Gesangsmic live.
Ja, klar. Also selbst die beste Funkstrecke ist schlechter als ein Kabel, muss man sagen. Ne?
Leider Gottes immer noch ja, aber also es ist alles Jammern auf hohem Niveau. Aber ja, SM58 am Kabel.
1176er oder Distressor?
Bei mir hundertprozentig 1176er. Ich finde ich einfach, also Distressor super gerne, Snare und so und dies, das, aber 1176er für so vielfältig einsetzbar. Ja, 1176er.
L-Acoustics oder D&B?
Oh, ja, D&B jetzt. Es tut mir total leid, ich bin ewig L-Acoustic-Man gewesen, aber GSL, sorry.
Es wird immer fieser. Analog oder digital?
Also da man ja... Ich muss sagen, digital. Also ich habe lange keinen AB-Vergleich mehr gemacht, aber einfach ob der Möglichkeiten des virtuellen Soundchecks und aller Plugin-Möglichkeiten und so. Ey, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Wenn du jetzt hier keine ewig lange Antwort haben willst, können wir das gerne hinten nochmal anhängen. Aber es ist einfach so generell 2025 digital.
Live vor allem.
Ja,
ne?
Ja,
oder
genau.
Also im Studio
genau.
Sieht die Welt vielleicht nochmal anders
absolut.
Aus.
Absolut. Und es ist da, es ist immer noch ein Hybrid. Also ja, seit, keine Ahnung, 20 Jahren ist es da immer ein Hybrid.
Ich weiß, dass du mal Avid-User warst und jetzt DJ-Co. Daher aber trotzdem die Frage, Avid oder DJ-Co?
Um hier nicht wieder überheblich zu klingen, aber da halte ich es mit den Worten von John Lennon. Gib mir eine Tuba und ich hole da was raus.
Geil. Aber über den Wechsel müssen wir trotzdem auch nochmal sprechen.
Das können wir sehr gerne machen, ja.
E-Gitarren, Modeler oder konventionelle Amps?
Ey, bis vor einem halben Jahr oder so hätte ich gesagt Amps, unbedingt Amps. Jetzt würde ich sagen, überlasse ich das dem Gitarristen der MusikerInnen, wie die sich am wohlsten fühlen. So, ich kann verstehen, dass man seinen Amp gerne hören will und wenn das so ist, ich habe keine Angst vor Übersprechungen, ich mag das. Modeler funktionieren inzwischen auch so gut, also ja. Aber eigentlich, also bis vor kurzem Amps.
Over oder Underheads?
Over.
Also ich weiß die Antwort eigentlich schon, aber ich stelle die Frage trotzdem, eher Stereoabbildung vom Drumset oder Beckenmikros?
Stereoabbildung vom Drumset.
Festivalshow oder Arena-Show?
Festivalshow. Tut mir leid an die Lichtleute, aber Festivalshow. Aber ich meine, gut, manchmal macht man ja auch Festivalshows im Dunkeln. Also.
Gut, dann sind alle glücklich. Oder lieber ein Club-Gig statt einer Festivalshow?
Ich habe ja auch schon 2 Folgen von deinem Podcast gehört und an dieser Frage habe ich kurz drüber nachgedacht, habe mir in meinem Kopf schon die Zähne ausgebissen, aber ich ja für den Schweiß und die Emotionen Clubshow.
Kommt man irgendwie nicht drum rum, ne?
Ja.
Okay, und dann Festival Headliner oder schnell rein, schnell raus, Nachmittagsband?
Ey, Ich weiß, aber bei mir, ich bin auch echt, es ist ein schlechter Charaktereinzug von mir, glaube ich, aber ich bin wahnsinnig ehrgeizig und ich liebe es, Headliner zu sein auf dem Festival. Das hat irgendwie was, das ist so, okay, komm, Alter, jetzt, da ist nochmal so, da ist ein bisschen mehr Druck und da ist ein bisschen mehr, und ich mag das irgendwie. Aber ey, natürlich ist es schön, um 17 Uhr fertig zu sein, während die anderen noch warten müssen, kann man da schon seinen ersten Spliff rauchen und sich ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Also, hat beides Vorteile, aber ich liebe das, ich liebe dieses Adrenalin und ich liebe das abzuliefern und zu sagen, ja, hier, guck mal.
Kann ich nachvollziehen. Auch wenn ich jetzt nicht super viele Headliner-Shows hatte, aber so, ne, so spät abends irgendwie auch als Co-Headliner oder so.
Ja, genau, also um Gottes Willen.
So, das ist schon irgendwie geil. Ja. So. Nee, genau, aber im Prinzip ist ja so der Vibe.
Ja, genau.
Gehst du noch privat auf Konzerte? Und wenn ja, was war dein letztes?
Ja, selten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Viel zu selten leider. Meistens nur, wenn es irgendwelche KollegInnen sind, die Shows machen, wo man dann sagt, cool, da komme ich vorbei. Aber mein letztes Privatkonzert, also ich muss zwei erwähnen. Ich war in London und habe Beyoncé gesehen im Tottenham Stadium. Das war super geil, hat Bock gebracht, auch wenn der Sound nicht so geil war. Und dann waren wir zwei Tage später in Camden in dem Pub, wo Amy Winehouse ihre ersten Shows hatte und ganz viele Leute large geworden sind aus London. Und da hat eine Punkband gespielt vor 30 Leuten, das war tierisch. Ich habe leider, The Mighty Pancreas, doch, so hießen sie, The Mighty Pancreas. Das war so fett, das hat so Bock gebracht. Und das ist so ein räudiger Hinterraum von einem Pub mit einer 5 Quadratmeter großen Bühne und 30 Leuten im Publikum und das war super geil. Das waren meine beiden letzten Konzerte.
Was ist dein Lieblingsvenue zum Mischen? Also sagen wir mal so im deutschsprachigen Raum, da wo wir uns ja wahrscheinlich irgendwo auch am meisten bewegen.
Jahrhunderthalle Frankfurt. Liebe ich.
Guter Call.
Ja. Glaube ich, würde ich so stehen lassen. Also ich habe quasi, wir haben, also die besten Shows hatte ich tatsächlich, also in Erinnerung, die meisten geilen Shows hatte ich in der Columbia-Halle in Berlin. Mhm. Die liebe ich auch, aber jetzt alleine so vom, ey, die Jahrhunderthalle in Frankfurt ist so eine altehrwürdige Halle, da spielen seit den 60ern die krassesten Namen, da ist ja auch diese Tafel, wo alle Bands draufstehen.
Ja, voll.
Und die klingt unfassbar geil, sieht von innen wunderschön aus, ist einfach eine geile Halle, liebe ich.
Naja, ich war auch gerade erst da vor 2-3 Wochen oder so. Ich mochte die eigentlich schon immer, es ist halt krass, wenn es leer ist, irgendwie mit diesem Reflektor sozusagen, der da ist, ne? Wenn
ja.
nicht alle Dinger ausgefahren, wie heißt es, wenn die Ränge nicht komplett ausgefahren sind oder so.
Ah, okay, das kenne ich gar nicht.
Naja, weil wir dann halt mehr Stehpublikum hatten, weil es wahrscheinlich voller war als bei euch.
Ja. Ach so, naja, das meinst genau. Du? Aber ja, natürlich. Nee, dann kenne ich das nur so, dass du, weil du stehst ja mit dem Rücken an der Wand dann sozusagen.
Im Prinzip genau. Direkt davor.
Ja, genau.
Das ist irgendwie, ne, und wenn es leer ist, ist es halt echt heftig, wenn man sich da bewegt, wie das da faced und so. Also sobald Leute drin sind, ist cool. Ja. Also super geil, irgendwie so wie mit Kopfhörern, sage ich immer.
Ja.
Weil es halt auch so breit ist irgendwie. PA hängt relativ breit auseinander. Aber also schön breites Stereobild und echt druckvoll und trockener, aber großer Raum. Mag ich auch super gern. Etwas längere Antwort, aber ist es auch wert. Und hier eine Collabo-Frage, weil eigentlich stand hier schon auf meinem Zettel, aber fairerweise muss ich sagen, Lukas Dehning hat diese Frage jetzt auch noch gestellt aus der Community. Und zwar, welcher Song bringt am meisten Bock zu mischen und warum?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich freue mich auf gewisse Momente. Also es gibt gar nicht unbedingt so einen Song, aber es gibt einen Moment, der seit 2009 oder so in den Jan Delay Shows ist. Wir nennen den Rave Part, der kommt aus dem Song Rave Hard. Und den hängen wir inzwischen in jeder Show an irgendwelche Songs dran. Der ist gar nicht mehr an dem Song Rave Hard gebunden, sondern es ist so ein gesonderter Part. Und der kommt rein mit, da spielen alle auf die Eins einen Hit. Bam! Und dann kommt eine Bassline. Bam! Und auf dieses Bam, da schicke ich alle, die diese Eins spielen, in einen riesigen Hall und reiß den auf die Eins auf. Und das sind so Momente, okay, die kann nur der FOH-Mann erzeugen. Weißt du, weil dieser Hall ist auch zu laut, das ist so ein Moment. Und dann dreht das Licht auch durch. Also Bertil und ich zusammen dann, Bertil, der Lichtmann, wir zelebrieren diesen Moment, wir kochen den so hoch, das bringt so viel Bock. Und du merkst richtig, das ist wie so, ich weiß nicht, ist das immer noch die Schnellfragerunde?
Das ist die letzte Frage, also wir können ausufern.
Ja, okay, alles klar. Wenn jemand der Herr der Ringe-Fan ist, im Prolog gibt es diesen einen Moment, wo Sauron der Ring vom Finger geschnitten wird. Und erst kommt so ein Vakuum und dann macht so BAM und die ganze Armee kippt so weg. Und so dieses Gefühl habe ich dann immer. Und du siehst auch im Publikum, dass die Leute sind richtig so: Oh mein Gott, was passiert jetzt? Und das ist auf jeden Fall immer ein Lieblingsmoment.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ich spiele da irgendwie auch immer gerne mit so Heilgeschichten rum und irgendwie Delays und so. Aber das ist, das muss ich mir mal wieder live anhören. Ich glaube, das letzte Mal ist schon ewig her, bestimmt 10 Jahre oder 8 Jahre,
wow,
oder so.
Wow, ja, hat sich was getan auch. Also es war damals auch super geil, aber es hat, also es wird gefühlt immer besser und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so.
Naja, solange der Ehrgeiz da ist, irgendwie Dinge noch geiler zu machen und wenn man Ideen hat und gute Musiker und Leute, die Bock drauf haben, wird das ja sich immer weiter verfeinern. Das finde ich ja auch das Spannende in so einer Arbeit irgendwie mit Bands. Also wenn man da halt irgendwie nicht so ganz alleine ist oder manche Hip-Hop-Künstler, Artists, wie auch immer, die ich auch mal betreut habe, da war das die Musik gar nicht so das Wichtigste.
Ja.
Da konnte man halt irgendwie machen, was man wollte. Und aber ob das jetzt so, die das überhaupt mitgekriegt haben, was man da macht, oder ob die das interessiert hat, war so, ja, gut, da mache ich halt irgendwie ein bisschen, aber mache jetzt immer auch nicht zu viel. So muss ja irgendwie im Korsett bleiben. Aber so das mit Alligator zum Beispiel, dann spiele ich da ja auch irgendwie mal mit Chaos-Pads und mit so Stutter-Effekten, mit krasser Bitcrusher-Distortion und so rum. Das habe ich ihm dann auch mal vorgespielt und meinte so, ja, sag mal, entspricht das so deinem Geschmack eigentlich auch? So, oder halt irgendwie mit langen Heilräumen und so, die dann halt auch nicht unbedingt immer auf der Platte mit sind. Aber das ist ja halt eben gerade, finde ich, auch das Geile, dass so live eben auch so mitgestalten zu können, was so der Feel ist, so, ne? Und wir halt mal die Band irgendwie weiter nach hinten zu stellen oder alles ein bisschen mehr zu verheilen, dann auf einmal ist der Hall aus und alles springt einen wieder an und so. Das sind dann bei mir immer auch so die Momente, wo ich so denke, ja, Mann, das kickt gerade irgendwie richtig und bringt deswegen irgendwie auch einfach dann nochmal mehr Bock.
Ja.
Und wenn es dann nochmal mehr Bock bringt, dann macht man auch wieder noch geilere Sachen irgendwie. Also es befruchtet sich alles immer. So, oder wenn man genau weiß, also bei Alligator habe ich halt auch so einen direkten Link zu Onkel. Er kriegt halt quasi von mir seine Drums zurück als Feed auf sein In-Ear geschickt.
Ja.
Das war früher irgendwie mal, weil damit er hört, ob die Gates aufgehen und so. Die gehen jetzt aber alle immer auf, weil wir so Trigger an den Toms haben und an der Snare, dass er halt einfach richtig viel Headroom hat. Zum Spielen, ne? Also mit auch leichten Schlägen geht da immer alles auf. Aber eben auch Reverbs, so ja. Effekte, die auf den Drums mit drauf sind. Und dann hatte ich halt mir mal irgendwie bei der SXL noch so einen Button programmiert, wo ich halt nur zu ihm sprechen konnte. Geil. Und dann halt auch mal gesagt, komm, Diggi, gib ihm.
Geil.
Gib ihn.
Geil.
So.
Cool.
Und dann kam rababam. So, und dann, oder ne, auf jeden Fall irgendwie auch immer Austausch irgendwie darüber.
Ja.
Er hatte Bock drauf, ich hatte Bock drauf, also haben wir es irgendwie so ein bisschen weitergeführt. Ach, Mischen bringt schon Bock.
Total. Und ich finde, weil du das gerade angesprochen hast, also es gibt eigentlich nichts, für mich nichts Langweiligeres, als für KünstlerInnen zu mischen, die keine Meinung zu irgendwas haben, denen das egal ist. So, ich finde das super wichtig. Ich gebe immer den Mitschnitt vom letzten Abend der Band raus und sag immer, ey, wenn ihr irgendwas habt, kommt bitte zu mir, sagt mir Bescheid. Der Austausch muss sein, unbedingt.
Und im besten Fall befruchtet sich das ja, ne? Also muss ja gar nicht sein, dass es irgendwie eine Kritik ist oder dass es eine schlechte Kritik ist, sondern, geil, dass du das da gemacht hast, mach das doch vielleicht in dem anderen Song irgendwie auch noch oder so. Und dann, ah ja, okay, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, probiere ich mal aus. So, ne? Und dann kann man sich ja jetzt auch mit Virtual Soundcheck hinstellen und solche Dinge dann irgendwie mal ausprobieren oder vielleicht sogar einfach einprogrammieren, dass dann über irgendeinen Timecode, der da reinfliegt, dass dann irgendwann automatisch passiert, wenn man das sowieso jede Show irgendwie so macht oder so. Muss man auch nicht, können wir auch alles von Hand machen. So, aber manche Sachen finde ich dann schon immer ganz praktisch, dass die dann aus dem Kopf sind und dann kann man irgendwie auch wieder anders hören. Ist so meine Erfahrung. Ich wollte hier irgendwie nochmal ein paar Sachen andocken. Nämlich zum Beispiel, wo wir jetzt hier gerade so ein bisschen bei Pulten sind und so, dein Twist oder Sprung von Avid zu Digico. Früher hast du ja ziemlich lange irgendwie die Profile benutzt.
Ja.
Ne?
Das war mein erstes Digitalpult sozusagen. Also ich habe mich ewig lange geweigert. Auf meinem Festival Rider stand ewig lange riesenfett gedruckt unter keinen Umständen ein Digitalpult. Und dann waren wir mit Materia Vorgruppe bei den Fantas. Und da hatte ich, weiß ich nicht mehr, was genau, irgendeine Yamaha-Gurke mit, die mir nicht gefallen hat. Aber Klaus, Gott hab ihn selig, hat mir die immer nebenbei die Profile erklärt und mich mal rangelassen und so. Und da habe ich, das hat mir Bock gebracht. Und da habe ich gesagt, ja cool, alles klar, die nehme ich jetzt. Und dann war ich bis dann jetzt mit Klüsen habe ich erst zu Digico geswitcht. Das war dann so in Absprache mit, da hat Kevin Kastens noch Monitor gemacht bei Klüsen. Und da haben wir gequatscht und ich weiß nicht, ich glaube, das auch so ein bisschen Bubbes zu verdanken, der dann sehr aktiv geworden ist und mir die hingestellt hat bei Protons in Lüneburg und dann konnte ich da mich austoben und so. Also ich bin sowieso, bei mir gibt es kein Sponsoring-Deals, kein gar nichts. Ich entscheide mich für das, womit ich am liebsten arbeite. Und dann hatte ich damit einen Workflow entwickelt, der für mich super geil funktioniert hat. Den hätte ich bestimmt auf einer Avid auch entwickeln können. Ich war auch ein paar Mal in der Box Hagener bei Ansgar und habe da ein bisschen an der Avid gestanden. Mit dem Mischer von Massive Attack.
Der Avid,
eine SXL.
Der Avid-Vertrieb ist es.
Genau,
ne?
Genau. Und da war der Mischer von Massive Attack und hat seine Stems mitgebracht, seinen Virtual Soundcheck mitgebracht und wir haben Teardrop und ich durfte mich mal in die Spuren stellen. Das war super geil, geiles Pult. Wie gesagt, ich glaube, da hätte ich auch, würde ich auch gerne mal einen Workflow entwickeln, damit ich da auch irgendwie ein bisschen Firma drauf bin. Aber das hat sich halt so ergeben und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich super happy da drauf, jetzt nehme ich die bei Jan auch mit.
Es gab einen Moment, da war ich ein bisschen traurig darüber, dass du dich so entschieden hast.
Ich weiß, wovon du sprichst. Bad Moms J, richtig? Red Bull, Soundclash, ey, da hatte ich wirklich, da kam mir, das sollte ich machen. Eigentlich sollte ich da Bad Moms J mixen. Roy, der Drummer von und auch Show-Producer von Materia, hatte mich dafür angefragt und ich habe mir natürlich eine Digico stellen lassen. Und dann ist bei mir privat was dazwischen gekommen, was nicht sich irgendwie wegschieben ließ. Und deswegen musste ich da vertreten werden und habe dich natürlich wieder ins Rennen geholt. Oder war, also ich habe dich auf jeden Fall vorgeschlagen. Letztendlich hat Roy das entschieden in dem Moment, glaube ich. Oder der Colonel war, glaube ich, auch da am Start. Ne? Oder, egal.
Ach so,
auf
jeden Fall. Der hat den Monitor gemacht. Also hier der genau. Private.
Private Colonel, was rede ich denn? Das ist ja noch gar nicht der Rang. Da muss er erstmal hin. Genau. Ja. Da habe ich dich, da musstest du ins kalte Wasser springen. Ja, das tut mir auch super leid, voll. Und im Nachhinein, aber das war ja auch alles sehr, sehr mit der heißen Nadel gestrickt und sehr chaotisch anscheinend. Ich will da jetzt auf jeden Fall auch niemanden irgendwie auf den Finger auf jemanden zeigen, aber im Nachhinein dachte ich dann, oh, ganz, ganz gut, dass ich da nicht war.
Ja, auf jeden Fall. Also es ging um diesen Red Bull Soundclash, den ich auch in der Folge mit Mu, glaube ich, erwähnte. Da habe ich dann halt einfach nochmal gefragt, ja, also wenn es möglich wäre, wäre schon irgendwie cool, wenn da SXL steht, weil mit Digico klar schon mal dran gearbeitet, aber jetzt nicht so in der Tiefe und so. Aber ich muss auch sagen, es ist schon auch ein geiles Pult. Das klingt irgendwie gut, kann halt irgendwie auch viel. Der Weg dahin ist halt einfach anders. Ja, so. Ja. Und wenn man dann so eine Show macht, und das war dann ja auch noch aus Corona raus quasi, wo wir dann ja alle irgendwie nicht ganz so viel gemacht haben, also so Autokino-Konzerte und so, darüber will ich auch gar nicht mehr reden eigentlich oder daran an diese Zeit denken. Wenn ich irgendwelche Reportagen oder so aus der Zeit sehe, dann schalte ich weg oder gibt auch manchmal so Interviews, dann geht es dann da halt irgendwie auch immer drum. Nichts mehr, will ich gar nicht drauf hinaus, sondern einfach, ja, auch gar nicht mehr so richtig in dem Thema und DJCo halt da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch 3 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Aber es lief dann doch ganz gut, also die Show zumindest, davor war alles noch so ein bisschen wackelig.
Ja, es tut mir leid.
Ja, konntest du ja auch nichts für, sonst hättest du den ganzen Spaß da gehabt. Aber du hättest dir wahrscheinlich auch selber da schon besser helfen können als ich in manchen Momenten, was so Recording und so angeht. Na, am Ende macht man da ja viel mit Virtual Soundcheck.
Ja.
So. Wir wollten auch noch über analog und oder digital sprechen. Es ist ja jetzt in der heutigen Zeit, wie du schon meintest, mit Virtual Soundcheck und Einbindung von Plugins und so, alles ein bisschen einfacher vielleicht geworden. Oder ist es eigentlich einfacher oder ist es eigentlich viel komplizierter als vorher? Wie empfindest du das?
Genau, das ist, also es ist deutlich komplizierter als vorher, weil man auch irgendwie ITler sein muss inzwischen, um Pull zu bedienen, und man muss irgendwie IP-Adressen vergeben und hast du nicht gesehen, und wenn da mal nichts läuft, dann bin ich so, Tim Ehrenfried, hier geht was nicht, hilf mir. Ansonsten ist es super Luxus und ich will es nicht missen, also ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich würde gern mal wieder eine Show rein analog mischen, wo das Sinn macht. So, einfach um es mal wieder gemacht zu haben und um es mal wieder gehört zu haben und so. Aber inzwischen würde ich es nicht missen wollen. Nee, auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ich tatsächlich manchmal ein bisschen vermisse, ist, das hattet ihr auch schon in einer Folge vorher, ist dieser Moment, du kommst auf ein Festival, da steht, was auch immer, großes Analogpult, H2000, H3000, XL200, was auch immer. Du hast deine Side-Racks, du gehst dahin, drehst dir quasi in der halben Stunde Changeover, drehst du dir deine Show hin, weil irgendwann weißt du das auswendig, okay, da brauche ich ein Pad, so ist der Gain, so ist ungefähr der EQ, dreh mir das alles schnell hin, lass mir meine Kompressoren stecken von dem netten örtlichen KollegInnen, und dann haben wir Gott sei Dank das immer so arrangiert, dass der erste Song dann irgendwie 8 Takte Schlagzeug ist, dann kommt der Bass dazu, dann kommen Gitarren und Keyboards dazu, dann kommen die Bläser dazu und dann kommt erst Jan raus, damit man so ein bisschen Zeit hat, die einzelnen Signale noch ein bisschen fein zu tunen. Aber so dieses, und auch eben da der Wettbewerb wieder, alle mischen auf demselben Zeug. So, ja. Ne? Wenn du heute dir Shows anhörst, du weißt ja gar nicht, was da alles passiert im Hintergrund. So. Und wenn du am analogen FOH stehst und du guckst dem Kollegen über die Schultern, der eine Band mischt, und du stehst später am selben Pult, dann weißt du genau, was der da macht und wie der die Geräte benutzt und so. Und das fand ich immer super geil. Das hat mir Bock gebracht.
Findest du, dass es jetzt noch irgendwie so einen Wettbewerb gibt untereinander?
Ja, also aber im freundschaftlichen Sinne und im positiven Sinne, aber auf so Festivals auf jeden Fall. Trotzdem will man ja was liefern und will man zeigen, was man kann. So, also in erster Linie geht es natürlich immer um die Leute, die auf der Bühne stehen, und um die Leute, die vor der Bühne stehen, und nicht ums eigene Ego. So, man will eine geile Show abliefern für die, die Eintritt bezahlt haben, und für die, die sich da oben den Arsch aufreißen und das bestmöglich abbilden. Aber eben dieses bestmögliche Abbilden lässt ja dann auch so einen kleinen Spielraum fürs eigene Ego und für die eigene Competition sozusagen.
Naja, voll. Und am Ende ist es ja auch immer irgendwie Geschmackssache und total, dann auch, ne, das geht halt nicht mehr so darum, in möglichst kurzer Zeit irgendwie einen geilen Sound irgendwie hinzudrehen. Man kann das auch völlig neidlos anerkennen, wenn Leute einfach geilen Sound machen und passenden Sound zu der Band, und oder andersrum auch, wenn der Sound vielleicht mal nicht so geil ist, weiß man ja auch nie, was da für Signale irgendwie reinkommen, womit da jemand zu strugglen hat und so. Und ich glaube auch, dass dann gerade so als kleinere Band ist es halt mehr wert, irgendwie auf einem 2.000-Euro-Mischpult vorbeizukommen, auf dem man schon 20 Shows gespielt hat, mit einer gewissen Sicherheit und Vertrauen irgendwie in das, was da passiert ist, als auf einem Pult, was das, keine Ahnung, 50-fache kostet, bei null anzufangen, ne? Also auch schon echt irgendwie einige günstige Pulte gehört, wo halt irgendwie Bombenmixer irgendwie rausgekommen sind.
Absolut. Und ich möchte auch hier nicht falsch verstanden werden. Also es geht, ich freue mich nicht, wenn ich auf dem Festival bin und alles klingt scheiße, nur damit ich kommen kann und sagen kann, guck mal, wie geil ich bin. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden und kann das auch neidlos anerkennen. Ich freue mich, beeindruckt zu werden, und ich freue mich, wenn eben geiler Sound da ist, weil dann macht es mir ja auch mehr Spaß, da zu sein. Also 100%. So ein kleiner Funken, der da immer so ist. So, der mich dann auch so ein bisschen antreibt. So, gerade wenn andere geilen Sound machen, dann macht es erst Spaß.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich gebe mir auch immer Mühe, aber wenn ich wüsste, wir müssten uns einen FOH teilen und dann wäre Marco noch da und Olli Voges und so, da würde ich mir auch noch mal ein bisschen mehr Mühe geben.
Ja, so, genau.
Du hattest gerade so beiläufig erwähnt, übersprechen ist für dich gar nicht so ein Problem. Ich achte irgendwie immer penibel drauf, möglichst wenig übersprechen zu haben. Und deswegen auch da mit den Gates, irgendwie das alles in Toms Snare und so sauber gegatet ist, weil ich dann dahinter auch meistens mit doch recht viel Kompression arbeite. Mhm. Gerade bei den Drums und übersprechen aufs Main Vocal. Wieso ist das für dich nicht so ein Thema? Oder wo ist es vielleicht doch ein Thema?
Ja, also das Hauptthema ist natürlich das Mikrofon von, bei Jan Delay ist es das Mikro von Jan. So, da, wenn du das, ich habe ja da auch einige Live-Platten gemixt, und wenn du solo in das Mikro reinhörst, dann weißt du mal genau, wo Jan auf der Bühne ist. So, okay, jetzt steht er neben den Bläsern, jetzt steht er vor den Drums, jetzt da hört man den Gitarrenamp. Aber das hält sich auch alles in Grenzen. Ich bin immer so, ich gehe natürlich, das machen wir wahrscheinlich alle, dass wir immer, bevor wir irgendwas wahnsinnig verdrehen, immer lieber erstmal zur Quelle gehen und das an der Quelle fixen, also am Instrument oder am Sound des Instrumentes. Und auch wenn eine Band sehr lange zusammen spielt und sehr gut miteinander harmoniert und man auch einen sehr guten Monitormix natürlich hat, um das zu hören, untereinander abstimmt, dann fängt es an, Spaß zu machen. Also Drums, ne, wenn die wirklich gut gestimmt sind und das alles irgendwie in den richtigen Intervallen miteinander schwingt, dann werden Übersprechungen auf einmal zu was, was Spaß macht. So, dann kann ich auf einmal so ein Drumset, dann kann ich eben das Overhead nutzen, um nicht nur die Becken abzubilden, sondern um das ganze Set abzubilden und vielleicht auch nicht so doll low zu cutten, sondern auch da wirklich was zuzulassen vom Drumset. Wenn das nicht so ist, dann versuche ich das auch natürlich. Dann beschäftige ich mich sehr viel intensiver mit Gates und mit, wie kriege ich das hin, dass das nicht aufgeht und okay, wo ist die Triggerfrequenz, und gehe dann da ins Detail. Aber wenn ein Drumset wirklich gut gestimmt ist und ein geiler Drummer oder eine Drummerin da dran sitzt, dann braucht man, wenn man jetzt nicht in einem winzigen Club ist, wo alles koppelt, weil es irgendwie, die Musiker 2 Meter von der PA weg sitzen, dann braucht man fast, also kommt natürlich immer auf die Musikrichtung an, aber dann würde ich bei so einer Mucke wie bei Jan Delay live fast keine Gates mehr brauchen.
Das war früher auf jeden Fall immer so, okay, ich muss versuchen, die Signale so sauber wie möglich zu kriegen, weil sonst scheppert irgendwie alles nur so, ne? Und irgendwie ist es schon irgendwie auch immer noch so eine Herangehensweise von mir. Wenn es vielleicht manchmal auch ein bisschen so an der Grenze ist, so gerade auf Vocals, irgendwie mit dem PSE oder so, da gibt es dann irgendwie auch von Waves irgendwie da nochmal so einen Trick, irgendwie, wie man das halt richtig sauber kriegen kann.
Ja.
Wenn ich das so hinkriege, dann mache ich das auf jeden Fall safe irgendwie immer. Irgendwie habe ich dann so das Gefühl, okay, ich spiele das Signal für sich und dann nicht noch Becken, die da irgendwie aus 5 Meter Entfernung oder 3 Meter Entfernung auch noch durch die Vocals scheppern oder ne, dann vor allem, wenn es keine statischen Entfernungen sind. Also wenn ein Sänger halt mit dem Mikro irgendwie durch die Gegend läuft und schön die Becken da irgendwie phasen und so. Aber das meinst du wahrscheinlich auch weniger, ne? Also bei den Vocals, die versuchst du wahrscheinlich auch.
Die versuche ich so clean wie möglich, ja. Absolut. Wie heißt das? WNS, PSE, alle, jede Waffe, die im Arsenal ist, versuche ich natürlich da, um die Vocals irgendwie so schön und so clean wie möglich abzubilden. Und ich meine, ey, verstehe mich nicht falsch, ich komme aus dem Rap, ne? Für mich waren am Anfang Übersprechungen der Todfeind. Ich habe das gar nicht, also so, ich habe natürlich, wie jeder auch am Anfang gesagt, oh ja, jetzt mal Bassdrum, und dann habe ich 3 Minuten an der Bassdrum rumgeschraubt, jetzt Snare Drum, und dann habe ich 5 Minuten an der Snare rumgeschraubt und jetzt jedes Tom einzeln und so weiter und so weiter. Und dann spielt der Drummer und du denkst, hä, wieso klingt das jetzt alles nicht mehr so, wie ich das eben hatte, als ich die alle einzeln gehört habe. Da habe ich sehr schnell angefangen zu sagen, ach komm, gib mir einfach einen Groove, so, und dann schiebe ich die Overheads hoch, dann mache ich mir da meinen Sound, dann schiebe ich die Snare dazu, mach da rum, dann schiebe ich die Bassdrum dazu, mach da rum, dann sage ich, ah, jetzt gib mal ein bisschen Groove mit viel Toms, und dann schiebe ich die dazu, damit ich so ein Set, weil ein Drumset klingt anders, wenn es komplett bespielt wird, als wenn jedes Signal einzeln gespielt wird. So, ich verstehe, dass das für Monitorleute manchmal wichtig ist, vielleicht da nochmal so einen Einzelcheck zu haben, aber das mache ich seit, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Also ich sage, spiel einfach und dann ab dafür.
Aber dann, das ist auch der Moment, wo du EQst, oder setzt du da die Levels sozusagen, dass es in sich stimmig klingt?
Alles. Alles. Ich sag, gib mir einen Groove und dann fange ich wenn es sein muss, von null an. Aber ich brauche keine Einzelsignale mehr hören von den Drums. Ich will das im Set hören. Ich will das Drum, die Drums als Set hören. So.
Ja, es macht total Sinn, aber ich will schon auch immer ganz gerne nochmal alles einzeln hören. Aber
Da kommt es ja auch drauf an, eben was wie es ist, wie es läuft. Du sagst, ihr habt Trigger und ihr habt hier da noch, ne? Dann wäre das bei mir bestimmt auch anders so. Aber wenn es wirklich einfach nur ein Live-Drumset ist, dann bin ich klar, wenn ich merke, okay, die Toms flattern irgendwie oder so, dann sage ich, gib mir doch nochmal die Toms alle einzeln im Wechsel und sag dann vielleicht unserem fantastischen Backliner Herrn Schmidt nochmal so, die Rack-Tom irgendwie. Weiß nicht, können wir die nochmal ein bisschen hochtunen oder ein bisschen runter oder ein bisschen kürzer oder ein bisschen hier. Aber eben, da meine ich, da gehe ich dann echt lieber zur Quelle, als dass ich dann mich hinstelle und versuche, das wegzu-EQen, was mich stört, sage ich, nö, komm, können wir da nochmal irgendwo einen Dämpfer draufkleben oder können wir da an der Stellschraube nochmal was ziehen? So.
Ja, voll, das macht ja auch total Sinn. Das ist ja auch, denke ich, auch irgendwie der musikalischere Weg, irgendwie, wie du das machst. Ich habe mir das halt nur komplett anders angewöhnt. Und klar, irgendwie dann am Ende ist es auch nochmal cool, irgendwie, wenn alles zusammen spielt. Auch da ich so ganz viel in kleinen Clubs irgendwie früher unterwegs war, wo man gar nicht mal Overheads abgenommen hat, habe ich mir das auch komplett von der Pike auf anders angewöhnt. Ne, und überhaupt immer auch dann zu raffen, okay, wofür können denn jetzt irgendwie Overheads außer Beckenabnahme noch gut sein? Will ich jetzt dieses übersprechen oder eben gerade nicht? Und wann muss man Becken halt wirklich hören auch? Oder was macht das aus im Mix, wenn du die Becken nicht, also gerade auf einer großen Bühne, Festival, wo du halt auch nicht wie im kleinen Club die Becken sowieso überall drauf hast und hörst und dann hast du die Vocals noch so clean wie möglich gemacht und so. Was da an Impact verloren geht, wenn die Becken nicht da sind. Ne? Ja. Na klar, wenn du halt den ganzen Mix eigentlich auf den Overheads aufbaust, dann hast du ja sowieso eigentlich alles stimmig schon mit drauf. Also so klingt das Drumset nun mal, wenn es gut klingt. Perfekt.
Dann, genau, das ist super Luxus.
Und dazu hast du ja auch noch mit Joost Nickel irgendwie sehr tighten Drummer, der das auch sehr gut macht.
Das kann ich nur unterschreiben.
Ja. Wir haben ja jetzt gerade recht viel über Overheads gesprochen und da kommt der nächste Telefonsupport um die Ecke.
Oha.
Mit folgender Frage.
Sag mal ganz ehrlich, wie derbe geil war der Sound, als ich ein einziges Mal in meinem Leben für dich deine Overheads korrigieren durfte. Ich glaube, ich habe das sogar mit dem Zollstock gemacht. Das war schon sehr geil, oder?
Auf jeden Fall.
Also erstmal, hast du ihn erkannt?
Nee.
Hier so über durch diese Leitung. Dragan, Dr. Agan, Krujowski.
Ach, Dragan, ja, das kam eben so. Dragan hat auch eine so schöne, volle Stimme und das kam durchs Telefon nicht so ganz rüber. Dragan ist der Allerderbste. Den Dragan lieben wir. Den hätte ich gerne auch, also ja, wir haben ja, wie das so ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, immer die Leute, mit denen du unterwegs bist, sind für die Zeit deine Familie. Worauf er anspielt, ist, dass ich bin absoluter Snare-Fetischist. Snare ist für mich das wichtigste Instrument in der Popmusik. Das ist die 2 und die 4, dazu tanzen wir, das ist der Anker. Alles andere kann darum grooven, aber der Anker von der 2 und der 4, der muss da sein und der muss tight sein und deswegen haben meine Overheads denselben Abstand zur Snare, links und rechts. Mhm. Also ich baue die so hin, dass sie denselben Abstand zur Snare haben, damit da keine Phasenscheiße passiert und so. Ja. Ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber darauf spielt der liebe Dragan an, dass er dann wahrscheinlich bei einem Festival, wo man dann, um den Drumriser reinzuschieben, die Overheads nochmal runterfahren muss, dann schiebt man den Drumriser rein, dann fährt man sie wieder hoch. In dem Moment bin ich schon am FOH und da muss Dragan dann die Overheads für mich wieder richten.
Und hat er gut gemacht?
Hat er fantastisch gemacht, wie alles, was er macht.
Absolut. Ja, das glaube ich, ja. Das ist ein unfassbarer Typ. Ne? Ich war früher immer auch mit Das Pack viel mit ihm auf Tour. Das Pack ist ja, ich weiß gar nicht, sagt dir das was? Ja, ne?
Ja, klar.
Genau, Pencil Paletti, auch bekannt von den Monsters of Liedermaching, quasi seine Rockband, meistens ein Rockduo, Schlagzeug und er spielt dann auf der Gitarre noch eine Bassseite und singt dazu. Und dazu noch Dragan, meistens einfach als Backliner, aber manchmal sogar auch als Rapper von Das Pack.
Geil, das hat er mir noch nie erzählt, das muss ich ja mal sehen. Ja. Großartig.
Der hat auch eine Rap-Kombo mit Pensen zusammen, T&S heißt das.
Genau, das kenne ich. Ja. Das kenne ich, ja.
Ja, das braucht vielleicht noch ein bisschen Unterstützung, aber ich glaube, dann könnte es auch groß werden.
Ja, super geil.
Ja, Overhead, glaube ich, abgehakt, ne?
Total. Achso, nee, doch, eine Frage noch auch. Großmembran oder Kleinmembran?
Fragst du mich jetzt?
Ja, frage ich dich jetzt einfach mal.
Ah, Okay, ja, Jazz oder
Nö, Alligator zum Beispiel. Ja,
Hip-Hop. Achso. Okay, ja, bei Alligator, da haben wir ja jetzt irgendwie auch eher so New Metal-Dings. Also wir haben da aktuell Kleinmembraner. Wir haben auch 3 Overheads sogar, weil das Drumset ein bisschen gewachsen ist, hat irgendwie Kinder gekriegt. Es sind irgendwie so 37 Becken und das braucht ja alles so seinen Platz. Das heißt, wir sind zu einem Center Overhead noch, ist noch dazu gekommen. Und Ride und was weiß ich. Wir hatten uns eigentlich so DPAs gewünscht, haben die aber nicht gekriegt. Und dann aufgrund der Vielzahl von Mikrofonen sind wir dann bei Sennheiser 914 oder so zuletzt gelandet. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt mein Favorite wäre, tatsächlich. Mhm. Bei Saitatio Mortis, da haben wir 2 und das sind diese SE Electronics und ich bin so schlecht mit Namen.
Macht nichts.
Großmembraner, die sind echt ziemlich geil, muss ich sagen.
Cool.
Also die machen schönen seidigen Beckensound vor allem, weil ne, ich tendiere dann halt, zumindest bei so einer Musik, das dann irgendwie auch eher so als Beckenabnahme zu nehmen.
Ja.
Und das funktioniert mit denen super. Vielleicht komme ich gleich noch auf den Namen. Wahrscheinlich die Großmembraner von SE. Ich glaube, bei dir auch zu wissen, dass du immer die KM184 nimmst.
Hatte ich lange. Jetzt bin ich gerade wieder bei Klüsen, bei C414ern und bei Jan haben wir Shure. Da weiß ich, habe ich auch vergessen, aber es ist auch Großmembran.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, okay.
Also,
ja.
Aber okay, jetzt Overheads-Check, würde ich sagen.
Jetzt der Haken dann. Okay, ich greife hier nochmal was auf aus der Schnellfragerunde. Auch wieder so nebenbei erwähnt. C-Halle hast du tausende Shows oder viele Shows gemischt. Ich finde es da total schwierig, ehrlich gesagt, weil der Raum irgendwie so laut ist. Also auch wenn das Publikum am Start ist, da hast du halt schon so einen Noise-Floor quasi, der hoch ist. Und dann irgendwie ist es so ein lauter, hörsamer Raum irgendwie. klingt dann schon irgendwie auch immer ganz geil, aber ich finde, irgendwie hat man so ein kleines Dynamikfenster nur noch, wo man so den Sound irgendwie reinpressen muss zwischen ist zu leise, weil verschwindet quasi im Publikum und wird zu laut.
Ja, habe ich mich auch für die Jahrhunderthalle entschieden, weil die Columbia-Halle ist mit Sicherheit akustisch nicht meine Lieblingshalle. Aber aus irgendeinem Grund haben wir da damals mit Jan bei Mercedes Dance eine der geilsten Shows gehabt. Ich habe da mit dem Sam TV Unplugged eine der geilsten Shows gehabt. Ich habe mit Materia da mal eine der geilsten Shows gehabt. Vielleicht auch nur, weil es Berlin ist. Weißt du, also so, das kann natürlich auch dran liegen, dass du da irgendwie so ein, ja, weiß nicht, so ein gut erzogenes Großstadtpublikum hast, was irgendwie weiß, wie es zu reagieren hat oder so. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber die Shows waren da irgendwie immer geil, deswegen liebe ich die Halle, aber nicht für ihre Akustik, da muss ich dir recht geben.
Okay, ja. Ja, also ich finde, das ist irgendwie so der größte Club, der größtmögliche Club sozusagen. Ja. Alles, was größer wäre, wäre schon irgendwie eine Arena, Halle oder was weiß ich. Ja. Aber es ist so gepackt, ne? Irgendwie oben auch dieser Balkon, wo bestimmt ja nochmal 1500 Leute oder so stehen. Und eine Sache, die ich gelernt habe von jemandem, von Tobi Axel Sachse hat das, glaube ich, mal erzählt. Die Halle, da dürfen quasi pro Quadratmeter mehr Leute rein als in andere Hallen. Und das kommt wohl quasi aus der Nachkriegszeit, weil das war ja früher irgendwie, also erstmal war es wohl eine Sporthalle für die Amis, die da stationiert waren, Tempelhofer Feld und so. Und dann ist es aber irgendwie zum Live-Club geworden. Und irgendwie aus dieser Zeit quasi stammt noch das Personen pro Quadratmeter Ding. Das ist halt eigentlich mega veraltet. Überall woanders, ich weiß gar nicht, was die Richtlinie ist, 1,5 Menschen pro Quadratmeter oder so. Und da sind es halt sowas wie 5. Und das merkt man dann schon auch, wenn man drin ist.
Definitiv. Und das macht so einen Unterschied. Aber geil, dass du das sagst. Das hätte ich natürlich nie gewusst. Super spannend. Und natürlich macht das wirklich was aus. Also hat auch immer oft was, glaube ich, mit der Notausgangssituation in der jeweiligen Halle zu tun. Ich weiß zum Beispiel Hamburg, Barclaycard, Innenraum, selbst wenn es ausverkauft ist, wirkt halb leer so. Aber Hamburger Sporthalle, die ist auch teilweise, kannst du die vollstopfen wie ein Club, weil die anscheinend so gute Notausgänge haben oder so. Ja, das macht wahnsinnig viel aus auch.
Alter, ich suche die ganze Zeit meinen Stift, ne? Hier ist er. Beziehungsweise ist der Stift von meiner Tochter. Der hat ganz viele Farben. Geil.
Oh, so einen hatte ich auch, als ich klein war.
Ja, es kommt alles wieder mit Kindern.
Obwohl ich bin farbenblind, ne? Hier nur mal kurz erwähnt, was auch ein super Nachteil ist heutzutage an Digitalpulten. In den teilweise lila und blau und so, das ist für mich alles super nah beieinander. Und dann weiß ich manchmal, also egal, nur am Rande. Es ist nicht zuträglich, heutzutage farbenblind zu sein, selbst als Tonmensch.
Naja gut, aber wenn du dann nicht ganz so gut gucken kannst, meinst du kannst deswegen vielleicht besser hören? Oder hörst du die Farben vielleicht?
Sehr interessante Frage, die ich nicht zu beantworten wage.
Ja, also hier ein Lichtmann, also Adi Schmidt, der früher auch lange für Alligator Licht gemacht hat, der meinte, zu Tönen sieht er Farben. Also es gibt wohl irgendwie so Leute, die, ich weiß nicht genau, wie das heißt, vielleicht kann man hier mal was in die Kommentare schreiben oder so, Leute, die sich damit auch besser auskennen oder vielleicht weißt du das.
Nee.
Er hat da halt direkte Farben irgendwie zu bestimmten Tönen und Tonarten und so irgendwie im Kopf. Fand ich irgendwie ganz interessant. Und jetzt nicht so als Idee, sondern er sieht halt wirklich vor dem geistigen Auge diese Farben. Ganz spannend.
Ja, total.
Und Cut. Sorry, aber das waren jetzt 1,5 Stunden und das sollte jetzt erstmal reichen für eine Folge, ne? So, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, bis auf vielen Dank wieder an meine Telefonjoker, Boris Ekambi und Dragan Grujowski für ihre Fragen. Boris hat mir übrigens noch geantwortet und er meinte, wir klären das dann in seiner Folge. Also dann müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Auch hier möchte ich wieder darauf aufmerksam machen, dass ihr doch gerne kommentiert, mir schreiben könnt, auch bei Instagram zum Beispiel. CL Audio Klangoptimierung und ihr würdet mir auch sehr helfen, wenn ihr meinen Podcast abonnieren würdet. Man spricht ja immer ziemlich ins Leere
Und deswegen ist es gar nicht so unwichtig, da nochmal irgendwas zurückzubekommen an Feedback. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr noch Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge, Fragen, wie auch immer, schreibt es dann doch auch einfach mit in diese Kommentare oder mir als PN. Wenn ihr euch für meine Coachings oder Workshops interessiert, guckt auf meine Webseite cl-audio-klangoptimierung.de. Und zum aktuellen Zeitpunkt gibt es für den Januar noch 4 Plätze für 2 verschiedene Workshops. Also guckt da mal rein. Vielen Dank für euer Interesse. Ich ziehe jetzt hier den Stecker und sage Tschüss.